Offenbarung 2, ab Vers 12 heute. Für mich vielleicht der herausforderndste Abschnitt in der ganzen Bibel, diese Briefe, die Jesus persönlich an seine Gemeinden geschrieben hat. Ich meine, wir haben heute sehr viel drüber gesungen. Du bist Herr, du bist Gott, dich allein bete ich an. Aber wir finden in diesen Briefen immer wieder, dass Jesus sagt, tu Buße, kehr um. Wir werden heute sehen, dass das Wort Gottes dieses Schwert ist, das uns sticht. Immer wieder. Gottes Wort sagt uns immer wieder Dinge, die uns, oder zumindest unserem natürlichen Menschen, sage ich mal, diesem rebellischen Fleisch nicht gefallen. Und Umkehr, klar, fängt mal an, aber ist eigentlich eine beständige Haltung, in der wir Christen leben sollen und dürfen. Weil es ist was Gutes, es ist was Heiles, es ist was Schönes, wenn wir uns umwenden zu Jesus und zu dem, was er für uns hat. Ich möchte euch heute Morgen zu Beginn eine Frage stellen, die uns Christen öfter gestellt wird. Ich möchte zuerst dich ganz persönlich fragen. Bist du tolerant? Würdest du von dir selbst sagen, dass du ein toleranter Mensch bist, eine tolerante Person? Wer würde sagen, ja? Wer würde sagen, eher nein?
Es kommt drauf an, zu was?
Mehrheit traut sich nicht, ist nicht so einfach, gell? Was würdet ihr sagen, sind Christen tolerante Menschen? Sollen Christen tolerant sein? Ja, jetzt kommt drauf an. Kommt drauf an. Manche sagen, ja, natürlich. Liebe ist unser Markenzeichen. Barmherzigkeit, Annahme, Vergebung. Andere werden vielleicht sagen, nein. Ich glaube an die Bibel, ich habe meine Überzeugungen, manche Dinge sind richtig, andere sind falsch und ich will keine faulen Kompromisse eingehen. So nach dem Motto von Chesterton, diesem britischen Journalisten, der hat gesagt, Toleranz ist die Tugend des Menschen ohne Überzeugungen. Toleranz, ein heißes Eisen für uns Christen, oder? Ein heißes Eisen in unserer Kultur heute. Toleranz ist das Dogma unserer politisch korrekten Kultur. Fällt euch das auf bei Interviews oder so Diskussionssendungen, dass Leute im öffentlichen Leben es oft bis zur absoluten Peinlichkeit vermeiden wollen, auf irgendeine Art und Weise intolerant zu wirken? Das ist die größte Sünde in unserer Gesellschaft heute. Das größte Schimpfwort, der größte Vorwurf für einen Politiker zum Beispiel heute ist, dass jemand sagt, du bist intolerant. Und fällt euch das auch auf, dass wenn du nicht zustimmst bei allem und sagst, hey, alles ist okay und jeder Lebensstil, ja klar, das unterstütze ich und jede Überzeugung ist gleich wahr oder gleich falsch wie jede andere. Wenn du anfängst, dieses Diktat des Relativismus in Frage zu stellen und wenn du anfängst, für absolute Werte aufzustehen, dann werden diese Toleranzapostel plötzlich selber sehr, sehr intolerant und aggressiv und beleidigend. Und sie werfen dir Dinge an den Kopf, wie du bist engstirnig, du bist borniert, du bist voller Vorurteile, du bist diskriminierend, du bist von gestern, du bist eigentlich so ein böser Mensch. Eigentlich ein gefährlicher Mensch. Habt ihr das schon erlebt? Lasst es uns noch ein bisschen heißer machen heute Morgen. Lasst uns das Thema Toleranz an einem konkreten Beispiel festmachen. Nehmen wir das heißeste Eisen unserer Zeit. Ich meine, wir wollen ja aktuell sein. Thema Geschlechtlichkeit. Geschlechterrollen, Geschlechtsidentität, Sexualität, sexuelle Revolution, sexuelle Orientierung, sexuelle Vielfalt ist ein großes Stichwort heutzutage. Ich meine, da werden ganz neue Worte kreiert oder Buchstabenkombinationen wie dieses LSBTTI. Genau, spätestens seit der Bildungsreform, die Baden-Württemberg anstrebt, sind nicht mal Worte, Buchstabenkreationen, mehr Leuten im Begriff. LS, das steht für Lesben, Schwule, LSB, Bisexuelle, Trans, Gender, Transsexuelle, Intersexuelle, Menschen. Aber nehmen wir mal diesen ganzen Themenkomplex. Wie tolerant bist du diesen Menschen oder diesen Themen gegenüber? Wie tolerant soll die Gemeinde Jesu sein, wenn es zu diesen heißen Themen kommt? Wie weit soll Toleranz gehen? Ich meine, niemand tritt wirklich ernsthaft für absolute Toleranz ein. Unser Staat, unsere Gesellschaft ist sehr intolerant Pädophilen gegenüber und Vergewaltigern gegenüber, und ich denke, wir würden alle sagen, das ist gut so, das ist richtig. So. Also wo sind wir tolerant? Als Christen. Wo ist die Grenze von Toleranz? Darüber wollen wir uns heute ein bisschen Gedanken machen. Diesen Briefen Jesu an seine Gemeinden geht es genau um dieses heiße Thema, Sexualität. Wie leben wir praktisch in diesem Bereich? Heißes Eisen. Leute, was passiert, wenn irgendjemand als bibeltreuer, bibelgläubiger Christ, wie wir, der dazu steht, was Gott in seinem Wort der Bibel uns sagt, wenn jemand aufsteht und sagt, ich stehe dazu, ich bekenne, dass Gott uns Menschen ganz bewusst als Mann und als Frau erschaffen hat. Und dass es da einen Unterschied gibt, dass Geschlechtlichkeit einen Zweck hat, und zwar viel tiefere Zwecke als jetzt nur Fortpflanzung und Vermehrung. Was, wenn wir bekennen, dass Gott unterschiedliche Rollen hat für Männer und Frauen in der Ehe und in Gottes Gemeinde? Dass Gott die Männer berufen hat, die geistlichen Leiter und Lehrer ihrer Familien und der Gemeinde Gottes zu sein. Was passiert, wenn wir bekennen, dass Gottes Modell für das Zusammenleben die Ehe ist und die lebenslange Treue von einem Mann und einer Frau? Wenn wir bekennen, dass das ist, was normal ist. Das ist Gottes Norm, das ist Heil, und weil das normal ist, ist alles andere abnormal. Und nicht das Ideal und nicht Heil. Und wenn es ausgelebt wird, ist es sogar Sünde. Was passiert mit einem Menschen heutzutage, der sich traut, sich zu outen und solche Worte klar und laut auszusprechen? Was passiert? Schon mal getan? Schon Erfahrung damit gesammelt? Könnt froh sein, dass ihr nicht meinen Job habt. Was passiert ist, du wirst angefeindet, du wirst lächerlich gemacht, du wirst verleumdet. Und es ist nicht einfach, es ist schwer, gegen diese öffentliche Meinung zu stehen, gegen diesen Strom zu schwimmen, in dem scheinbar alle schwimmen, besonders bei solchen Themen. Ich meine, diese Themen gehen uns alle sehr nahe. Geschlechtlichkeit, sexuelle Identität, das trifft uns alle. Das ist was sehr Persönliches, das ist was sehr Intimes, das ist was, wo wir sehr verletzlich sind. Und der Sexualtrieb ist ein sehr starker Trieb und das ist gut so. Gott hat es so gemacht. Und Sexualität involviert uns als ganzen Menschen mit Körper und Leib und Seele und Emotionen. Nicht nur ein körperlicher Akt. Das ist der große Fehler, den die machen, die es nur auf das reduzieren. Es ist viel mehr. Es involviert uns als ganzen Menschen und deswegen ist diese Diskussion auch so emotional. Wir wollen uns heute zwei Briefe anschauen, die Jesus an zwei Gemeinden geschrieben hat, die genau in so einer Situation waren. Sehr aktuell, nur viel, viel krasser, als es in unserer Kultur ist. Sexuelle Unmoral war damals nicht nur mit der Kultur verknüpft, das heißt, es war normal im Römischen Reich damals und nicht nur im Römischen Reich, die ganze heidnische Welt hat so gelebt. Der alte Athener Philosoph Demosthenes hat schon gesagt, wir halten uns Prostituierte zum Spaß, wir halten uns Konkubinen für die täglichen körperlichen Bedürfnisse und wir haben Ehefrauen für die Obhut unserer Familie. Das war, wie die Leute gelebt haben, alle, das war normal, unter Anführungszeichen, in der Gesellschaft. Es war normal, dass Sklaven, ob es jetzt weibliche oder männliche waren, ihren Herren zu Diensten sein mussten, auch im sexuellen Bereich. Prostitution war weit verbreitet. Homosexualität galt als schick und als cool. Viele Kaiser haben sich so ein paar Knaben gehalten, neben allen anderen, was sie sonst noch getan haben. Kaiser Nero hat sogar offiziell zwei Männer geheiratet. Und sexuelle Unmoral war nicht nur mit der Kultur verknüpft, dass es normal war, dass es alle getan haben, es war auch noch religiös sanktioniert und ermutigt und erwartet sogar. Sie haben die Götzen unter anderem durch Tempelprostitution solche Dinge angebetet. Und dieser Götzendienst hat das ganze Leben durchdrungen. Wir haben letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen, die arbeitende Gesellschaft war in Zünften organisiert. Also jede Handwerkszunft hatte dann auch so ihren Schutzpatron, ihren Götzen, ihren Gott. Und ihr wisst wahrscheinlich, Berufe und Geschäfte, die wurden vererbt. Das heißt, wenn dein Vater ein Weber war, bist du auch ein Weber und dein Onkel und deine Cousins auch, so wie ich. Oder wenn dein Vater ein Schmied war, dann bist du ein Schmied und deine ganze Familie wahrscheinlich eine Familie von Schmieds oder Schmieden. Und das war deine Familie, diese Zunft. Das war deine Arbeitsgemeinschaft, das war auch deine Krankenversicherung und deine Altersvorsorge übrigens. In diesem Rahmen haben die Menschen zusammen gelebt und zusammen gearbeitet und auch einander versorgt. Und sie haben miteinander angebetet, haben Götzenopferfleisch gegessen, also jedes Vieh damals wurde nicht einfach geschlachtet, sondern erstmal irgendeinen Götzen geopfert. Und da waren Rituale, die nicht nur okkult waren, sondern auch oft unmoralisch. Das haben die alles zusammen, miteinander durchgemacht. Und wenn du dich in dem Kontext, in dem kulturellen Kontext, dich zu Jesus bekehrt hast und gesagt hast, ich liebe Jesus, ich mache da nicht mehr mit, ich will mein Geld nicht mehr in den Götzentempel geben und diesen Götzendienst finanzieren. Ich will nicht mehr herumhuren, ich will nicht mehr mitmachen bei diesen Orgien. Dann haben die Leute das erstmal nicht verstanden und haben gesagt, warum? da ist ja gar nichts Falsches da dran. Ich meine, schau mal, alle tun das doch, alle leben so. Habt ihr das schon mal gehört? Und du hast deine Familie, deine Gemeinschaft, deine Arbeit, deine Sicherheit, deinen Lebensunterhalt verloren. Du hast alles verloren in der Gesellschaft. Und wir haben letzte Woche, oder vor zwei Wochen, letzte Woche war ich nicht da, aber vor zwei Wochen haben wir darüber geredet, dass Christen umgebracht wurden für ihren Glauben. Zu Hunderten, zu Tausenden, zu Zigtausenden. War ein bisschen unbequem, sich als Christ zu outen. Und es war wohl auch eine große Umstellung, sich von dem wilden Partyleben zu verabschieden, das die Heiden gelebt haben. Und Versuchungen waren überall. Es war ein Kampf. Kommt das ein Stück weit bekannt vor? Denk sehr aktuell. Für uns, in unserem Kontext, in unserer Kultur heute, was Jesus an seine Gemeinden hier schreibt. Lass uns mal ein paar Verse lesen hier. Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat, das Wort Gottes. Die Stadt Pergamon war die Hauptstadt, der römische Regierungssitz für die Provinz Asien. War natürlich auch eine Militärbasis dann dort, Militär stationiert. Pergamon hatte auch eine der größten Bibliotheken der Welt. Bibliothek mit über 200.000 Titeln, und das war viel in einer Zeit, wo nicht gedruckt und nicht kopiert wurde, sondern alles per Hand gemacht wurde. Es war ein Zentrum für Bildung. Wir würden heute sagen, es war so eine Universitätsstadt, eine wilde Universitätsstadt. Hatte eine Medizinuni. Im heutigen Sprachgebrauch haben das damals natürlich noch nicht so genannt. War vielleicht der erste Kurort der Welt. Es gab dort einen Tempel für den Gott Asklepios. Das war der Gott, der für die Erkenntnis und auch Heilung zuständig war. Er wurde dargestellt als eine Schlange. Schlange an einem Stab. Vielleicht kommt euch das auch bekannt vor. Und der Tempel des Asklepios war voll mit Schlangen. Ungiftigen Schlangen, Samenschlangen. Aber so eine Therapie, die sie gemacht haben, ist, dass sie dich als Kranken über Nacht in den Tempel gelegt haben und dann, wenn so eine Schlange über dich gekrochen ist, dann war das sozusagen die Berührung Gottes. Wem von euch hätte dieses Krankenhaus gefallen? Ich glaube, viele von uns werden plötzlich spontan geheilt. Nee, ist schon gut, ist kein Problem. Nee, tut nicht mehr weh. Geh nach Hause. Noch sonst war die Stadt sehr religiös. Es gab einen Tempel für Dionysus, für Athena, für Demeter, für Zeus. Es gab auch drei Tempel zum Zweck der Anbetung des römischen Kaisers. Pergamon hatte den ersten Tempel für diesen Kaiserkult, den ersten Tempel zu Ehren von Kaiser Augustus. Also es war auch ein Zentrum des Kaiserkults, und das waren keine besonders guten Nachrichten für die Christen, wie wir vor zwei Wochen gesehen haben. Und Jesus sagt dieser Gemeinde in Vers 13, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Das ist beruhigend. Jesus sagt, ich weiß, ich kenne deine Herausforderungen, ich weiß, wo du wohnst, ich kenne deine Umstände. Ich weiß, wo du wohnst, das ist, wo der Thron Satans ist. Hey, würdest du gerne dort wohnen? Extreme, teuflische, dämonische, okkulte Aktivität in dieser Stadt. Und es gibt verschiedene Ansichten, was mit dem Thron des Satans gemeint ist. Manche glauben, dass damit der römische Regierungssitz gemeint ist. Andere meinen, dass es wohl ein riesiger Altar in der Form eines Thrones für den Gott Zeus war, der dort in Pergamon war. wie auch immer, was für ein verrückter Ort für Christen. Was für ein Kontrastprogramm. Aber Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst. Hey, ich weiß, wo du wohnst. Wo der Thron des Satans ist und du hältst meinen Namen fest und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Der kirchliche Geschichtsschreiber Tertullian berichtet, dass Antipas in so einem Metallkessel geröstet wurde, bei lebendigem Leib. Er war ein treuer Zeuge. Wort für Zeuge ist hier Martus. Er war ein treuer Martus, ein treuer Märtyrer. Selbe Wort, mit dem Jesus übrigens bezeichnet wurde im Kapitel 1, im Vers 5. Also Antipas ist gestorben, weil er ein Märtyrer war, weil er ein Zeuge war. Er ist nicht zu einem Märtyrer geworden, weil er gestorben ist, sondern er ist gestorben, weil er ein Märtyrer war, weil er ein Zeuge war. Mit der Zeit wurden dann so viele Christen ermordet für ihren Glauben, dass das Wort Märtyrer die heutige Bedeutung angenommen hat. Nämlich jemanden, der stirbt für seine Glaubensüberzeugung. Aber erstmal sehen wir hier Lob. Es war eine treue, es war eine standhafte Gemeinde an einem ganz schwierigen Ort, auch geistig ganz schwierigen Ort, unter Verfolgung. Hey, die war fast perfekt. Aber es gab ein kleines Problem. Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Ich hoffe, ihr erinnert euch, Bileam war dieser schräge Prophet im Alten Testament. Sprichwörtlich für falsche Lehrer, die um irgendeinen finanziellen Vorteil willen Gottes Volk in Kompromisse und Untreue führen. In 4. Mose 22 bis 25 könnt ihr seine Geschichte nachlesen, was da historisch passiert ist. Kurzfassung: Der Moabiter König Balak hat den Bileam angeworben, um Gottes Volk zu verfluchen. Gott hat es ihm nicht erlaubt. Und er ist da oben auf dem Berg gestanden und schaute auf den Lagerplatz Israels hinunter, die in Form eines Kreuzes gelagert haben. Und er hatte nur Segen und keinen Fluch. Ist auch ein tolles Bild, was wir da haben. Aber Bileam wusste auch, dass obwohl Gottes Volk nicht von außen verflucht werden konnte und besiegt werden konnte, dass Gottes Volk Selbstgericht über sich bringen könnte, wenn sie Gott untreu werden. Und der Bileam wollte nicht um seinen Lohn umfallen. Und so hat er dem Moabiter König Balak den Tipp gegeben: Hey, sucht eure schönsten moabitischen Mädels zusammen und schickt sie zu den Jungs von Gottes Volk, dass die sie verführen. War zwar klar im Alten Testament, dass die Jungs von Gottes Volk sich nicht einlassen sollten mit heidnischen Mädels, aber die konnten nicht widerstehen. Und das ist eine Lieblingsstrategie von Satan, um junge Männer und Frauen, die Jesus nachfolgen, zu Fall zu bringen. Wir haben viel Entscheidungsfreiheit, was unsere Partnerwahl anbelangt. Ich meine, es ist gut, auch mal genau hinzusehen, sich ein bisschen zu überlegen, aber wir haben ein Gebot in der Bibel, und das ist: Du sollst nur jemanden heiraten, der Jesus wirklich lieb hat und der Jesus wirklich ernsthaftig nachfolgt. Du sollst nur einen Christen heiraten. 1. Korinther Kapitel 7, es soll im Herrn geschehen. 2. Korinther 6, Vers 14, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Antwort ist offensichtlich keine. Und meine Beobachtung ist, dass mehr junge Brüder und mehr junge Schwestern fallen durch Ungehorsam an dem Punkt als durch alles andere. Ja, ich weiß, oh Mann, es gibt ja so wenige Christen hier in der Pfalz und ja, ich weiß, er ist nicht wirklich Christ. Ich meine, ja, zu Weihnachten und zu Ostern mal im Gottesdienst, aber hey, der ist so nett und sie ist so süß. Und so geht es los. Lasst dich nicht vorziehen davon, ihr jungen Leute. Lasst euch nicht vorziehen. Ich möchte euch da echt ermutigen. Gott möchte euch ermutigen. Lasst euch nicht vorziehen. Geht keine Kompromisse ein an diesem Punkt. Das ist, was in Israel damals passiert ist. Die schönen Mädels von Moab sind angetanzt. Hey Jungs, hey, jetzt macht doch keinen Unterschied, ob wir von Gottes Volk sind oder nicht. Hey, kommt Jungs, wir zeigen euch, wie wir unsere Götzen anbeten und es wird euch gefallen. Und sie haben sie nicht nur zu sexueller Unzucht verführt, das ist Sex außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau und das ist eine Tragödie, weil Gott meint es absolut gut mit uns, mit dem, was er uns sagt. Er möchte, dass wir den heilsten und besten und schönsten Sex haben und die besten Beziehungen erfahren. Das Beste, was Gott sich zwischen Mann und Frau gedacht hat, also uns als Mann und Frau geschaffen hat. Und das ist nur in dieser exklusiven Hingabe in der Ehe möglich. War nicht sein Plan, dass du den möglichst größten Durchschnitt von möglichst vielen Partnern und Beziehungen konsumierst. Aber sie haben sie nicht nur zu sexueller Unzucht verführt, sondern auch zu geistlicher Unzucht, zu Götzendienst. Und wahrscheinlich war Sex in dem Fall auch der Götze. Und ich meine, meistens ist es so, dass falsche geistliche Lehren, alternative Spiritualität oft in Verbindung ist, auch mit sexueller Freizügigkeit und Sünde. In der Bibel sehen wir, dass Gott, dass Jesus unser geistlicher Ehemann ist. Er ist unser Bräutigam, wir sind seine Braut. Wir lernen auch, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Gott möchte dich nicht teilen. Er will dich ganz für sich haben. Und hey, das ist normal, Gott ist verliebt in dich. Und wenn du verliebt bist, ist es normal, dass du den Geliebten für dich alleine haben willst. Kannst ja deinen Partner mal fragen, ob es ihm was ausmachen würde, wenn du noch ein oder zwei andere Frauen hinzufügen würdest und die Flotten Dreier, Flotten Vierer. Ihr könnt schon mal raten, würde es ihm was ausmachen? Würde es dir was ausmachen? Ja, natürlich. Das ist normal. Und es macht Gott auch was aus. Gott sagt dir, ich liebe dich, ich will dich für mich allein haben. 2. Mose 34, Vers 14. Sagt Gott schon, 10 Geboten, du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Warum? Weil er dich lieb hat. Weil er leidenschaftlich in dich verliebt ist, weil er dein Bestes will. Und weil er dich ganz will. Römer 12, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Die volle Hingabe an Gott, das ist vernünftig. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, hier ist es schwarz auf weiß, dies ist Gottes Wille. Fragt euch je, was ist Gottes Wille für mich? Dieses Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr Jesus ähnlich werdet. Dass ihr euch von der Unzucht, also von jeder Form von Sex außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau fernhaltet. Das ist Gottes Wille für dich. Das ist Gottes Plan, das ist das Heilste, das ist das Beste für dich. Das ist sein Standard, das ist sein Ideal. Also lass Gott deinen einzigen Herrn und Gott und Maßstab sein in deinem Leben. Und das, was Gott dir sagt, lebe ein heiliges, ein hingegebenes Leben für ihn und dann wird es auch ein heiles Leben sein. Das steckt schon in dem Wort heilig drin. Und das war das Problem hier in der Gemeinde in Pergamon. In der Gemeinde waren einige wenige wahrscheinlich, lesen wir, die Lehre der Nikolaiten festhielten. Das waren ihr Lehrer. Und die haben wohl was Ähnliches wie der Bileam gelehrt. Antinomianismus ist das Fachwort, falls euch das interessiert. Wahrscheinlich jener, die meisten haben es bald wieder vergessen. Aber worum es ging, ist diese Lehre, du kannst Christ sein und trotzdem leben wie die Welt. Kompromisse sind okay. Du kannst beides haben, in beiden Welten leben, es ist kein Problem. Ein Christ kann mit der Welt versöhnt leben, kann weltlich leben, kann in Sünde leben. Kein Problem. Das ist eine populäre Lehre. Damals, ihr könnt euch vorstellen, das hat den Leuten viel Druck abgenommen. Okay, ich darf weitermachen wie bisher. Auch sehr populär heute. Das weicht natürlich den ganzen Kampf aus. Vermeide den ganzen Zusammenstoß der Kulturen. Vermeidest einen Preis zu bezahlen für deine Nachfolge. Erfordert eine Selbstverleugnung. Also eine sehr attraktive Lehre für unser unbekehrtes Fleisch. Und ich treffe eigentlich ständig Leute, die einen Fischer wie im Auto haben, die vielleicht sogar What would Jesus do? Bändchen, also was würde Jesus tun? Bändchen um ihren Arm haben, die sagen, ich bin Christ, ich liebe Jesus. Aber wenn sie etwas in der Bibel lesen, was ihnen persönlich nicht gefällt, dann lassen sie schnell unter den Tisch fallen. Und sie wohnen vielleicht mit ihrem Freund, mit ihrer Freundin zusammen. Oder sind totale Materialisten. Oder Säufer, Partytiere, Pornotiger, was immer. Und sagen, hey, das ist kein Problem. Das ist in Ordnung so, das geht in Ordnung so, das ist okay, das geht beides. Und Leute, wir reden hier nicht von Sündenlosigkeit, dass wir jemals perfekt werden. Darum geht es ja überhaupt nicht. Aber ich hoffe nicht, wenn wir auf die Nase fallen, obwohl wir nicht sündigen wollen, sind wir überführt und es tut uns leid und wir stehen schnell wieder auf und kehren um. Das ist normal für einen Christen, das ist kein Problem. Aber wenn jemand bewusst in Sünde lebt und so einen Lebensstil in Sünde wählt und sagt, hey, das ist kein Problem, das ist okay, das geht in Ordnung, das geht beides, ich bin Christ und ein Unzüchtiger von mir aus, dann ist das ein Problem. Und Jesus mag es nicht. Jesus nimmt es persönlich, wie wir gleich sehen werden. Wir könnten auch Jakobus 4, Vers 4 lesen. Da wird ganz konkret gesagt, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, eifersüchtig sehen, dass ich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Gott will dich für sich allein. Gott will Treue, wie jeder normal tickende Ehemann. Jesus sagt diesen Menschen, tu nun Buße. Und das ist Gottes Wort an dich, wenn du in einem faulen Kompromiss lebst heute. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. So wie der Herr dem Bileam mit gezücktem Schwert entgegengetreten ist in 4. Mose 22 und wie Bileam letztendlich mit dem Schwert umgebracht wurde. Schwert war auch immer ein Zeichen für Autorität. Die Römer hatten das Schwert, die hatten mit dem Schwert Christen exekutiert. Es geht hier natürlich um Gottes Wort. Und Gott und sein Wort ist unsere Autorität. Das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort ist scharf, oder? Gottes Wort unterscheidet, es richtet zwischen dem, was geistlich ist, was gottgemäß ist und zwischen dem, was menschlich ist und emotional ist und seelisch ist. Es entscheidet, unterscheidet unsere Gedanken, unsere Motivationen. Und es ist unsere geistliche Waffe in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. 2. Korinther 10, Vers 4, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Hier, das ist, was wir niederreißen müssen. Gedankengebäude, Lebensanschauungen, Weltanschauungen, die nicht in Übereinstimmung sind mit Gottes Wort. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir haben das gesungen. Er ist Gott, er ist der Herr, er ist der Schöpfer, er ist auferstanden, er regiert, die Gemeinde ist seine Gemeinde, er steht inmitten der goldenen Leuchter, haben wir gesehen. Es ist seine Gemeinde, nicht meine Gemeinde, nicht deine Gemeinde, seine Gemeinde, und er darf sagen, wie sie aussehen soll. Und jeder einzelne Christ gehört auch ihm. Und wir haben hier sehr praktische Worte. 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht der Unzucht. Wieder das Thema hier. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, Sex außerhalb der Ehe praktiziert, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Was, ich gehöre nicht mir selbst? Nein, nicht wenn du Christ bist. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das ist unser Programm. Er ist Gott. Er darf sagen, was richtig und was falsch ist, was heil ist und was unheil ist, wie wir leben sollen. Und hey, wenn du Jesus nicht so siehst, den auferstandenen, herrlichen, herrschenden Jesus, der Herr ist, dann ist dein Jesus zu klein. Das ist das Grundproblem. Und nicht wir richten oder wir verbiegen Gottes Wort nach unseren Wünschen. Nee, umgekehrt, Gottes Wort richtet uns. Und wenn unser Denken oder unser Fühlen nicht mit seinem Denken übereinstimmt, dann müssen wir Buße tun und unser Denken erneuern und nicht er. Und wenn unsere Kultur das eine sagt und das eine lebt und alle leben so und alle denken so und alle fühlen so und alle tun es und Gottes Wort sagt uns etwas anderes, dann hat er Recht und unsere Kultur hat Unrecht. Punkt. So einfach ist es. Jesus ist unser Herr, nicht unsere Kultur. Wir sind nur Durchreisende hier. Wir sind hier nicht zu Hause, wir sind Fremde in dieser Welt. Und besonders, wenn es zu diesen heißen Themen kommt, Geschlechtlichkeit und Geschlechterrollen und Sexualität, da herrscht ein geistlicher Kampf, auch in der Kirche. Und Stimmen werden laut und sagen, hey, wenn du auf der Höhe der Zeit sein willst, wenn wir als Gemeinde Jesu auf der Höhe der Zeit sein wollen und wenn wir modern sein wollen, wenn wir cool sein wollen, wenn wir relevant sein wollen, dann müssen wir umdenken, dann müssen wir manche dieser Dinge, die Gott uns sagt, neu definieren. Nein, müssen wir nicht. Jesus hat uns nirgendwo berufen, dass wir modern oder cool oder relevant oder in oder sonst was sein sollen. Jesus hat uns berufen, treu zu sein. Das ist deine Rolle und meine Rolle und die Rolle der Gemeinde als der Braut Christi. Treu sein. Leute, wir schulden der Welt gar nichts. Aber wir schulden ihm alles. Er und sein Wort ist der Maßstab und sonst gar nichts. Das ist die Wahrheit und dazu stehe ich. Und die Essenz von Buße ist eigentlich zu sagen, Gott, ich liege falsch und du hast recht und ich ordne mich dir unter. Punkt. Tu nun Buße, sagt Jesus, diesen toleranten, kompromissbereiten Christen unter Anführungszeichen. Und hey, Jesus trifft diese Entscheidung und diese Unterscheidung, wer ein echter Christ ist und wer nicht. Muss sich keiner von uns umhängen. Aber er macht hier eine ganz, ganz klare Ansage. Und er sagt uns allen, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, Kontext, diesen Geist der Anpassung, Problem waren, diese Christen waren toleranter als Jesus. Aber wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Den werde ich versorgen, sagt Jesus. Und er wird an meinem Tisch sitzen, statt am Tisch der Götzen. In Johannes 6 hat Jesus gesagt, ich bin das Manna Gottes. Ich bin dieses Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ich bin das Brot des Lebens. Er ist das, was wir am meisten brauchen. Er ist der, wonach sich unser Herz wirklich am tiefsten sehnt. Und die Verheißung hier ist Gemeinschaft mit ihm. Und das ist mehr wert als alles andere. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Manche glauben, dass es der Name Gottes ist. Dann wäre es derselbe Gedanke wie oben. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn erfahren. Es ist unsere Belohnung als Überwinder. Andere glauben, dass dieser neue Name unser Name sein wird. Ein neuer Name. So wie Gott den Abraham in Abraham umbenannt hat und Jakob in Israel und Saulus in Paulus und Simon in Petrus. Neuer Name. Eine neue Identität in Christus. Neue Natur von Gott. Hey, wenn du neu geboren bist aus dem Geist Gottes, dann bist du nicht derselbe, der du vor deiner Bekehrung warst. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. So radikal neu, dass Gott es als eine neue Schöpfung, eine Neuschöpfung bezeichnet. Nicht irgendwie eine Reformation oder so pimp your life in die Richtung, ne? Neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie ist Neues ist geworden. Du hast ein neues Herz, du hast neue Impulse in deinem Herzen. Du willst plötzlich Gott gefallen und das Richtige tun von Herzen. Selbst wenn es dir nicht immer gelingt, aber du willst es. Du hast auch eine neue Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes, der in dir ist. Dieselbe Kraft, mit der Christus aus den Toten auferweckt hat. Mit dieser Kraft ist Gott am Wirken in deinem Leben, heißt im Epheserbrief. Eine neue Autorität, eine neue Identität. Das heißt ganz praktisch für uns, wir müssen nicht mehr so leben wie vor unserer Bekehrung, okay? Wir können anders leben, wir müssen nicht mehr Sklaven der Sünde sein. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Wir können anders leben, heil, heilig. Und Mann, das ist echt eine Lebensqualität. Es gibt diese Geschichte vom Kirchvater Augustinus, der vor seiner Bekehrung so ein sehr zügelloses Leben gelebt hat, wie die Heiden eben gelebt haben. Und dann, nachdem er sich bekehrt hatte, hat er irgend so eine alte Konkubine wieder getroffen und sie hat gesagt, hallo, Augustinus, ich bin's. Und er hat sich umgedreht und er ist weggelaufen und er hat gerufen, ich bin's nicht, ich bin's nicht. Du bist nimmer derselbe wie vor deiner Bekehrung. Du kannst anders leben und du sollst anders leben. 1. Korinther 6, Vers 10, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, da haben wir dieses ganze sexuelle Programm der Heiden, noch Diebe, noch Habsüchtige, Materialisten, das ist in derselben Liste wie Ehebruch, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und dann sagt er, und das sind manche von euch gewesen. Okay, das war die Vergangenheit. Ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr aber seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid anders, ihr wart Sünder, ihr seid der Heilige. Da hat eine Metamorphose stattgefunden, eine Verwandlung. Du bist noch dasselbe Wesen, aber trotzdem, du bist ganz neu, ganz anders. Denkt an eine kleine, unscheinbare Raupe, die im Dreck herumkriecht und dann irgendwann mal auf dem Baum hoch oder auf irgendeinen Strauch hoch und dann verpuppt sich diese Raupe und sie wird in diesem Kokon umgewandelt. Und wenn dieser Prozess fertig ist, das ist echt wie eine neue Geburt, dann kommt aus diesem Kokon keine kleine, unscheinbare, dreckige Raupe, sondern ein wunderschöner Schmetterling, der fliegen kann. Und es passt nicht mehr zu dem Schmetterling, wenn er weiter rumkriecht im Dreck, wie die Raupe, so wie es früher gewohnt war. Hey, nein, du kannst fliegen. Das ist viel besser, das ist viel schöner. Und Jesus sagt auch hier, er wird dir einen weißen Stein geben. Weiß erinnert uns schon an Reinheit. Weiße Steine hatten viele Funktionen in der Antike. Wir wissen auch nicht hier hundertprozentig, was gemeint ist. Vielleicht mehrere Dinge. Weiße Steine wurden als Eintrittskarten verwendet. So wie wenn du auf irgendein Festival gehst, heute kriegt man so diese Bändchen, die da angetackert werden. Das war der weiße Stein. Hey, du bist eingeladen. Bei sportlichen Wettkampf, Olympischen Spielen und so weiter, hat der Sieger einen weißen Stein bekommen. Das war sozusagen das Los oder so. Oder das konntest du später eintauschen gegen den Siegeskranz. Das war dir die Zusage, ja, du hast gewonnen, hier hast den Stein. Nachher machen wir Siegerehrung. Da kriegst du eine Krone für deinen Stein. Weiße Stein war auch oft ein Zeichen für einen Bund oder für Freundschaft. Da wurden weiße Steine ausgetauscht. Weißer Stein, ein Symbol für einen Freispruch vor Gericht. Wenn du einen schwarzen Stein bekommen hast, hat es geheißen, du bist schuldig, bist verurteilt. Aber weißer Stein bedeutet Freispruch. In einem gewissen Sinn hat Jesus all diese Dinge für uns. Eine Eintrittskarte, Freundschaft, Bund, wir sind Sieger, wir sind freigesprochen. Wie reich beschenkt wir sind. Ne? Irgendwie habe ich mich heute total verschätzt, was die Zeit anbelangt. Manche heben jetzt schon ihre Steine, gell? Die Weißen. Ich wollte eigentlich noch den nächsten Brief durchmachen an die Gemeinde in Thyatira. Die hatte dasselbe Problem wie die Gemeinde in Pergamon, aber die Zeit reicht heute offensichtlich nicht mehr. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch eine Viertelstunde länger mache, steinigt ihr mich wirklich. Also wir sind schon nach der Zeit. Kein guter Schlusspunkt eigentlich. Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, über Toleranz, was das für uns als Christen praktisch bedeutet, wann wir tolerant sind und wann nicht. Aber das heißt für euch praktisch, ihr müsst einfach nächste Woche wiederkommen. Ist eine Fortsetzung hier, wir gehen Vers für Vers durch die Bibel. Ist heute keine gut abgeschlossene Predigt. Also sorry dafür. Vielleicht Thema Toleranz, vielleicht können wir uns das heute mitnehmen. Wenn es zum Wort Gottes kommt, null Toleranz. Das, was Gott uns sagt in seinem Wort, da fährt die Eisenbahn drüber, okay? Und auch für uns persönlich, für persönliche Sünde, wollen wir eine Null-Toleranz-Politik haben. Jesus hat gesagt, wenn dich irgendwas zur Sünde verführt, dann schneid es ab und schmeiß es weg, so radikal. Wir sind so oft zu soft zu uns und zu hart zu anderen. Aber Jesus sagt, geh um mit deiner Schuld. Tu Buße, kehr um. Schneid es ab, wirf es weg. Das ist das Wort an uns persönlich. Und dann nächstes Mal können wir uns darüber unterhalten, was Toleranz in Beziehung zu anderen bedeutet. Lass uns treu sein zu Gott und seinem Wort. Ist es wert. Er ist es wert. Und Leute, lasst uns ständig bereit sein, umzudenken. Unser Denken zu erneuern. Buße zu tun, umzukehren. Das ist ein ständiger Prozess. Das ist nicht nur einmal Bekehrung und dann ist alles in Ordnung. Das ist ein ständiger Prozess für uns. Und wir werden immer wieder herausgefordert durch Gottes Wort an manchen Stellen in unserem Leben. Ganz praktisch. Und ganz konkret. Lass uns offen sein dafür. Korrekturfähig. Nicht zumachen, wenn Gott zu uns spricht. Amen. Das sind Worte auch an uns. Ganz persönlich. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken, dass du klar sprichst. Und Herr, manchmal sticht dein Wort wie ein Schwert und wir kennen unsere eigene Unzulänglichkeit und unsere eigenen Kompromisse. Herr, sei es im sexuellen Bereich oder in irgendeinem anderen Bereich. Und Vater, ich danke dir für das, was wir im Abendmahl gefeiert haben. Ich danke dir, dass wir echt einen Weg zurück haben. Und dass wir umkehren dürfen, zurück auf den heilen Weg. Zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Zurück in seinen Plan. Zurück in seinen Bund und seine Verheißungen. Und dafür sind wir so dankbar. Herr Jesus, sei du das Brot des Lebens in unserem Leben. Und möge das wahr sein, worüber wir so viel singen und so viel beten, dass dein Wille geschehe und dass dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Und so auch in unserer Gemeinde und in unserem persönlichen Leben. Hilf uns dabei, dir wirklich ernsthaft und ehrlich nachzufolgen, von ganzem Herzen. Dass wir dich lieben mit unserem ganzen Herzen und ganzer Seele und ganzer Kraft und ganzem Verstand, mit allem, was wir sind. Denn wir kennen, das ist unsere erste Berufung, das ist unser erstes Gebot und dann kommt erstmal ganz lange gar nichts. Und segne uns dazu, Herr. Rüste uns zu, du hast gesagt, wir werden Kraft empfangen, deine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Stärke uns und rüste uns und fülle uns neu mit deinem Geist. Kontrolliere ganz neu unser Leben und unser Denken. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.